Was bleibt eigentlich, wenn KI übernommen hat?
Es gibt eine Sache, die keine KI je haben wird. Das ist den Wunsch nach einer Verbesserung.
Das ist eigentlich eine super geile Möglichkeit, das zu tun, was wir Menschen am besten können, nämlich kollaborieren.
Dass wir jedes Meeting gezielt auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, was kreieren wir denn jetzt?
Jeder kann auch tatsächlich in seinem Einflussbereich diese Dinge machen, diese Dinge tun. Und er kann auch gegenüber seinem direkten Vorgesetzten diese Dinge adressieren und muss es auch tun.
Wichtig ist, dass die Leute sich immer selbstwirksam fühlen, dass unheimlich viel gemacht werden kann, ohne dass ich vorher zu meinem Chef gehen muss, um mir die Erlaubnis dafür zu holen, dass ich das machen darf.
Traut euch, haut raus, was gut ist und was ihr glaubt, was besser ist als bislang.
Stark im Sturm. Der Leadership-Podcast.
Ja, Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid zur nächsten Folge von Stark im Sturm. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema KI. Da haben wir mal ein bisschen philosophiert, warum der Einsatz von KI durchaus Sinn machen kann. Und wir haben jetzt nochmal ein bisschen sinniert und überlegt, weil ja auch immer die Diskussion ist, was bleibt eigentlich, wenn KI übernommen hat? Wo sieht sich dann der Mensch? Und was haben wir denn eigentlich noch für eine nutzenstiftende Verwendung für uns selber? Und da waren wir beide gerade eben völlig klar, das ist eigentlich eine super geile Möglichkeit, das zu tun, was wir Menschen am besten können, nämlich kollaborieren, co-kreieren und die Zeit, die uns vielleicht in den letzten Jahren immer häufiger verloren gegangen ist für den Austausch miteinander, dann wieder zurückzugewinnen und um damit dann unendlich viel gute Dinge auch umsetzen zu können, Neues zu schaffen. Aber erstmal moin Jörg, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Moin lieber Jens, ich freue mich auch. Und moin an alle, die da draußen zuhören.
Genau, ja, also das Thema Co-Kreation, was ist das eigentlich und wofür ist das wichtig?
Mhm. Ja, also ich habe mal, wir hatten eben mal drüber gesprochen, dass im alten Rom und im alten Griechenland war es ja mal so, dass das Nahrungsmittel beschaffen und dergleichen wurde von Sklaven erledigt und die Hochgesellschaft sozusagen war beschäftigt mit Philosophie und wer weiß was ich, Mathematik, Kosmologie oder was es auch immer da zu tun gab. Also diese Erfindung, dass man sich über seine Arbeit identifiziert, ist ja eher so eine mittelalterliche, hat so eine mittelalterliche Quelle bis die bis heute hinreicht. Was für die KI bedeutet, dass den Raum, den wir gewinnen können, dadurch, dass Routinetätigkeiten oder Tätigkeiten, die automatisiert werden können, uns den Freiraum schaffen können, dass wir wieder miteinander co-kreativ werden. Denn es gibt eine Sache, die keine KI je haben wird, das ist den Wunsch nach einer Verbesserung. Also ein Thema wie ein Desire wird eine KI aus sich heraus nie produzieren. Es wird immer ein Mensch sein, ein menschlicher Geist sein, der die nächste Verbesserung sich für die Verbesserung der Lebensqualität wünscht. Und da kann dann eine KI bei helfen, die umzusetzen. Aber um die zu produzieren, ist die Co-Kreation und das sich wieder treffen, zusammen Workshops machen, mit Gleichgesinnten im Austausch sein, bekommt wieder eine ganz, ganz andere Relevanz und hoffentlich auch eine entsprechende Renaissance.
Ja, wir haben ja die jungen, die Ambitious Young Leaders mit dem IELTS Circle jetzt das erste Mal durch das 12-Wochen-Programm begleitet und hatten jetzt vor einiger Zeit das erste Abschluss-Meeting sozusagen, wo wir dann alle mal ein bisschen Fazit genommen haben. Und nicht nur, dass die Inhalte zum Thema Führung wichtig waren, es war vor allen Dingen der Austausch, die Zeit miteinander, industrieübergreifend, rollenübergreifend, das, was alle Leute für extrem bereichernd angesehen haben. Und warum, wofür ist das bereichernd? Ich meine, wir sind in einer Welt, die ist natürlich ungewiss und wir haben Herausforderungen, Umwälzungen. Und jeder von uns oder jeder von den Teilnehmern hat dann auch festgestellt, ich bin nicht alleine mit meinen Sorgen, ich bin nicht alleine mit meinen Überlegungen, mit meinen Unsicherheiten, sondern da geht es vielen anderen so. Und im Austausch miteinander konnte man dann für sich wieder eine Ruhe finden nach dem Motto, okay, es gibt für alle Probleme dann auch eine Lösung. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf dasselbe Problem, die mir dann auch persönlich helfen, für mein Problem neue Lösungsansätze zu finden. Und diese Zeit, sich auch mal wirklich zurückzunehmen und den Alltagsirrsinn mal sein zu lassen und sich nur darauf zu besinnen, was mir helfen kann, Dinge anders zu bewerten. Das ist etwas, was die Leute für extrem bereichernd und positiv angesehen haben. Und ich habe auch noch eine andere Thematik gerade gestern diskutiert. Wir haben mal vor einiger Zeit ein Format gemacht, da haben wir 6 Führungskräfte über 4 Monate zusammengeschlossen, einzig und allein zu dem Zweck, einmal im Monat einen Tag zusammenzukommen und einander nur dabei zu helfen, die persönlichen Ziele des jeweils anderen zu erreichen oder ihm zu helfen, die zu erreichen. Und was da dann entstanden ist an kreativem Potenzial und an neuen Ideen und Kollaborationsansätzen, das war schon wirklich irre. Und es hat auch jeder seine Ziele erreicht, weil wir ja auch wissen, miteinander geht es viel einfacher als alleine. Und diese, also jetzt an euch junge Hörer da draußen, junge Führungskräfte, diese besonderen Momente dann aber zu nehmen und sie zu einer regelmäßigen, zu einer für euch auch für eure Karriere strategisch wichtigen Priorität zu machen und euch ein Forum zu suchen, wo ihr das belastbar auch immer tun könnt mit Gleichgesinnten, von denen ihr wisst, da könnt ihr euch auch austauschen. Das ist etwas, was, glaube ich, die Arbeitswelt zukünftig stark prägen und vielleicht auch revolutionieren werden wird.
Also, und ich glaube auch, dass absolut und das auch gleichermaßen im Unternehmen sozusagen das Meeting, wenn man denn eins hat, dafür zu sorgen, dass es immer mehr Workshops werden und immer weniger Reporting-Meetings, weil diese ganzen Reporting-Geschichten, die werden später automatisiert werden. Aber dass wir jedes Meeting gezielt auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, was kreieren wir denn jetzt? Also ich glaube, wenn wir hingehen, das können wir auch gut als Impuls nehmen für jede Meetingkultur, weil jedes Meeting hätte das Potenzial dazu, ein solches Treffen zu sein, wie du es gerade beschreibst, wo man zusammenkommt mit Gleichgesinnten, die ko-kreativ etwas Besseres machen. So, aber dem muss man auch diesen Anspruch geben und die Absicht geben, das so zu machen. Also wenn ich den klassischen Kalender sehe von einem Verwaltungsangestellten heute, der mit 80% Teams-Meetings voll ist, die aber im Regelfall Regeltermine sind, also von Weeklies und Monthlies in irgendeiner Form, wo die einzelnen Teilnehmer ohne eine persönliche Absicht reingehen oder das ganze Meeting keine direkte Absicht hat, sondern es findet einfach statt, weil die Woche wieder um ist. Ja, so. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache zu sagen, mit uns da diszipliniert zu sein, um den Dingen diese Absicht zu geben, weil der Effekt ist vollkommen richtig. Wenn Leute mit einer entsprechenden Anspruchshaltung da zusammenkommen und Gleichgesinnte sind, dann ist das Ergebnispotenzial daraus deutlich. Also das ist großartig.
Ja. Ja, was beobachtest du also auch jetzt im Sinne von, wie ist es dann in der Praxis tatsächlich? Jetzt haben wir ja eine Phase, da ist wahnsinnig viel Unsicherheit wieder im Markt und die Unternehmen stehen unter Druck. Hast du in deiner Beobachtung das Gefühl, dass in solchen Phasen dieser Raum für diese Co-Kreation eher kleiner wird oder bleibt der gleich, so geringer auch sein mag? Oder sagen die Leute sogar, wow, jetzt wird's wirklich kritisch, jetzt brauchen wir mehr Zeit miteinander, um kreative Lösungen zu finden?
So leid mir das tut, das zu sagen, ich glaube, der Raum, der entsteht, der wird dazu nicht genutzt, sondern der wird dazu benutzt, irgendwie sich möglichst selbst busy darzustellen, möglichst irgendwie mit irgendwelchen Aktivitäten, teilweise mit noch sinnloseren Aktivitäten zu füllen, einfach nur damit man den 8-Stunden-Tag voll macht, aus der Angst heraus, der Chef könnte sonst meinen, man hätte zu wenig zu tun. Wenn besonders das ko-kreative Treffen als Laberstunde hingebracht wird, wo man nicht am Arbeitsplatz sitzt und da quasi nicht richtig arbeitet, ja, so. Also ich glaube, im Moment steht dem noch so ein gewisses Paradigma im Weg, wo Leute glauben, okay, als richtig arbeiten wird nur angesehen, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und möglichst einen vollen Terminkalender habe, egal wie schwachsinnig das ist. Das, was ich so feststelle im Tagesgeschäft, ist nach wie vor unheimlich viele Leute, die noch mehr Angst davor haben, eine Entscheidung zu treffen, noch mehr Angst davor haben, mit irgendwas Kreativem um die Ecke zu kommen, noch mehr Angst davor haben, außerhalb des Sandkastens aktiv zu werden. Ja, so, ich sehe eigentlich eher genau das Gegenteil. Aber jetzt muss man immer sagen, Sanierungsfälle und Unternehmen, die in Sanierungssituationen sind, sind halt eben auch alle in Sondersituationen. Also meine Wahrnehmung ist nicht immer repräsentativ. Ja, so. Aber für die, die in Krisen sind, die unter Druck sind, kann ich sagen, da ist die Angst dominanter als eigentlich die Nutzung der Chance, dass man mit der möglichen frei gewordenen Zeit ja kollaborieren könnte.
Wenn ich jetzt eine junge Führungskraft bin und ich bin in einem Unternehmen, wo das so ist, wie du das schilderst, aber ich habe jetzt die Resilienz und auch die Übersicht, das zu erkennen. Und ich weiß auch, das, was uns jetzt wirklich helfen würde, wäre genau das Gegenteil von dem, was gemacht wird, nämlich eben diese Räume zu öffnen und auch zu halten. Und ich stehe da und versuche das von meiner Führung einzufordern. Was glaubst du, wäre ein guter Weg, wie die jungen Leute, die das so sehen, das adressieren könnten, ohne selber Gefahr zu laufen, nicht für voll genommen zu werden oder da abgekanzelt zu werden? Wie können die diese Notwendigkeit einfordern?
Erstmal würde ich sagen, es ist die eigene Absicht. Also wenn ich hingehe und ich entscheide für mich, ich habe einen anderen Anspruch danach, wie ich, aber auch wie meine Abteilung und wie der ganze Rest mit dieser frei gewordenen Zeit und mit der möglichen Kapazität umgehen sollte, dann ist immer eigene Nase und den Impuls setzen. Ich kann in jedem Meeting, in dem ich bin, ob ich der Vorsitzende bin oder ein Teilnehmer bin oder sonst irgendwas, kann ich dem Meeting einen Impuls geben und sagen, hör mal, jetzt sitzen wir hier so schön zusammen, das wäre mal mein Thema, da würde ich gerne mal eure Meinung zu einholen und Referenzerfahrungen zu schaffen, wo die Leute sagen, hey, so ist das viel geiler. Und dann motiviere ich auch den Rest, was zu tun. Ich glaube, das ist nichts, was ich mit einer Entscheidungsvorlage lösen kann. Lass uns die Meetings doch so und so und so machen. Sondern als Führungskraft sind wir auch immer im Vorleben. Ich muss in jedem Meeting, an dem ich teilnehme, wo ich merke, da fehlt es an Anspruch, da fehlt es an Intention, da fehlt es an Absicht, dem Meeting diese Absicht zu geben. Wenn ich für mich weiß, was ich aus dem Meeting raushaben will, wenn ich für mich eine Idee davon formulieren kann, wie ich in dieser Gruppe kreativ tätig sein kann, dann kann ich dieser Gruppe auch den Impuls geben, egal wo ich sitze, ob ich jetzt der Vorsitzende bin oder nicht.
Also das heißt, erstmal in deinem kleinen Bereich wirken und sicherstellen, dass du in deinem Umfeld das machst und die Co-Kreation einsetzt und dem Raum gibst und sicherstellst, dass du innerhalb deines Wirkungsumfeldes, deines Kontrollbereiches sozusagen, trotz der Unsicherheit und der stressigen Situation diese Räume schaffst und auch hältst.
Ja, und ich meine, da sage ich auch ganz ehrlich, ich meine, wir reden immer über Young Leaders. Das ist dieser Umgang mit der Unsicherheit, dass ich hingehe, neues Terrain betreten muss, ist etwas, das gehört, gehört zum Leader sein dazu, dass ich mit dieser Ungewissheit klarkomme. Weil das macht mich zum Leader, neues Territorium zu begehen und Leute dahin zu führen, das zu tun. Ja, und das Leader-Profil ist unabhängig vom Rang im Unternehmen. Ja, also deswegen, wir adressieren ja junge Führungskräfte, das ist Führung. Hinzugehen, solche Impulse im eigenen Einflussbereich so zu setzen.
Ja, und auch eben die Message dahinter ist, jeder kann auch tatsächlich in seinem Einflussbereich diese Dinge machen, diese Dinge tun. Und er kann auch gegenüber seinem direkten Vorgesetzten im Sinne von Führung von unten diese Dinge adressieren und muss es auch tun, weil als junge Führungskraft muss ich auch den Mut aufbringen, sozusagen meinen Chef, meine Chefin nicht in Frage zu stellen, sondern eben damit zu konfrontieren, dass eine andere Form des Miteinanders unter Umständen zielführender ist für die jeweilige Situation. Und dann halt auch einfordern sozusagen, dass man gehört wird. Ja, und ich glaube auch, wenn du jemand bist, der das in seinem eigenen Bereich tut und du dann eine positive Evidenz daraus auch ziehst. Also du merkst, es funktioniert und die Leute sind weniger verunsichert und performen besser und trotzdem des ganzen Sturms kommt ihr gut klar. Dann gibt dir das natürlich auch eine innere Confidence, das mit Fug und Recht sozusagen nach oben auch zu melden und auch von oben einzufordern, weil du eben weißt, das funktioniert. Ja. Und du kannst natürlich auch deinen Chef und deine Chefin dann mit an die Hand nehmen und mal in einem Gespräch mit deinen Leuten das tatsächlich aufzeigen, was es verändert hat und der Führungskraft auch zeigen, dass es tatsächlich etwas ist, was die Leute, die Geführten, positiv bewerten, sodass auch dann dein Chef und deine Chefin mutiger werden kann, wiederum auf deine Nachfragen, dein Fordern sozusagen einzugehen, ohne Angst zu haben, dass es der falsche Weg ist.
Genau. Und eine der Fähigkeiten, die ja auch so durch so eine KI nie ersetzt werden kann, ist die Fähigkeit zu verkaufen. Und letztendlich sind wir immer im Unternehmen in einem Verkaufsjob, auch wenn wir hingehen und eine neue Art zu arbeiten dem Vorgesetzten verkaufen müssen. Ja, so. Und es folgt den gleichen Regeln des Verkaufens, dass man ein geiles Produkt haben muss mit einer entsprechenden Nutzenschätzung, ja, mit einem entsprechenden Wert, der damit einhergeht. So, und das benutze es jetzt einmal das Wort einfordern und dergleichen. Ich finde immer das Einladen finde ich immer unheimlich effektiv. Ja, also den Leuten nicht zu sagen, hier mach das mal so, sondern zu sagen, ich lade dich dazu ein, komm mal mit, guck dir das mal an und dann sag mir mal, was du davon hältst.
Ja.
Ja, so. Und ich glaube, was den Leadership-Teil angeht, ich glaube, wichtig ist, dass die Leute sich immer selbstwirksam fühlen. Dass unheimlich viel gemacht werden kann, ohne dass ich vorher zu meinem Chef gehen muss, um mir die Erlaubnis dafür zu holen, dass ich das machen darf. Ich kann unheimlich viel einfach machen. So. Und dann eine geile Referenzerfahrung daraus kreieren und mit der Referenzerfahrung einen Sales-Job machen. So. Das ist der Weg. Ich brauche keine Genehmigung von meinem Chef dafür, um was Gutes zu tun. Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich, ich kann jetzt mal von der CEO-Rolle sprechen, das wäre immer meine Traumauslegung meines Jobs gewesen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie super das wäre, eine Schlange quasi, virtuelle Schlange von meinem Büro zu haben mit Leuten, die alle eine durchdachte Idee haben davon, wie was besser gehen könnte und eigentlich nur sagen, vielleicht eine zweite Meinung und vielleicht ein Budget dafür haben wollen. Ja, erlebt habe ich aber meistens, dass ich immer der Impulsgeber war, der sagt, mach doch mal hier, mach doch mal da, mach doch mal da. Es wäre ein Traum, wenn die Impulse mal von der anderen Seite kämen. Also meine Ermunterung ist hier, wahrscheinlich rennt ihr in ganz viele offene Türen mit dem Vorgehen. Die finden das total cool, wenn das einfach mal so passiert.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Und es ist ja auch etwas, was ihr auch vielleicht ein bisschen überschätzt, mit welcher Klarheit eure Vorgesetzten immer auf diese Themen drauf gucken. Auch deren Tag ist voll und auch deren Arbeit ist zum Teil mühsam und ist voller Überraschungen. Und als Chef bist du immer dankbar, wenn jemand die Initiative ergreift und dir auch hilft, vielleicht mal aus dem Nebel heraus ein bisschen mehr Klarheit zu gewinnen. Ja, also ich glaube, selten erlebt, dass die Chefs zu jeder Zeit immer klar sind und immer eine bessere Idee haben als ihre Leute. Das ist auch, glaube ich, fatal, davon auszugehen. Im Gegenteil, im Sinne von Co-Kreation seid ihr als junge Führungskräfte auch immer gefordert, eure Impulse nach oben weiterzugeben, weil es kann genau dieser eine Impuls sein, der dem Vorgesetzten gefehlt hat, um für eine größere Fragestellung dann tatsächlich jetzt eine Lösung zu finden. Ja. Und deswegen auf keinen Fall damit hinter den Zaun halten, weil jede gute Idee könnte genau die sein, die das Unternehmen jetzt gebraucht hätte, um nach vorn zu kommen.
Wenn wir vielleicht nochmal hingehen und diese Impulse jetzt zum Ende des Workshops nochmal zusammenfassen. Ich würde sagen, das Erste ist, bei all den Meetings, die ihr jetzt in dieser Woche oder in der nächsten Woche habt, fragt euch doch mal, ob das Meeting potenzialgerecht abgelaufen ist. Also könnte es vielleicht ein Workshop sein, ein besserer, oder könnte man es weglassen? Ja, so, weil es halt keiner ist. Da glaube ich, das ist mal die erste Geschichte. Die zweite Frage ist, wie sieht mein Mastermind aus? Also wie sieht die Gruppe der Gleichgesinnten für ein spezifisches Thema innerhalb meines Unternehmens aus, mit dem ich mich austauschen kann? Also auch nochmal mehr die Initiative zu ergreifen, Austausch und Gesprächspartner zu sehen. Das ist ja, was Jens eingängig gesagt hat. Wenn drei Leute miteinander wirken, ist das Ergebnis meistens 3 hoch 3 und nicht, also besser als die 3 Einzelwirkungen. Ja, so, also dass man sich ein Mastermind sucht und tatsächlich die Initiative, ganz mutig die Initiative ergreifen, Referenzerfahrungen schaffen und die nach oben hin verkaufen und damit serienreif machen.
Genau. In diesem Sinne, traut euch, haut raus, was gut ist und was ihr glaubt, was besser ist als bislang. Helft euren Chefs und euren Teams, genau diesen Mut auch aufzubringen, Dinge zu verändern. Stellt Sachen in Frage, die keinen Sinn machen, und nehmt euer Engagement und geht da mutig vorweg und macht's einfach mal anders. Ihr werdet da mit Sicherheit immer nur positive Reaktionen erfahren.
Und erzählt euch davon, weil ich glaube, das ist sehr motivierend für alle anderen, die es versuchen. Erzählt euch davon und erzählt uns davon. Wir sind jetzt auch mal ganz neugierig auf eure Geschichte.
Genau. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören wieder. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt stark im Sturm und lasst es euch gut gehen.
Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.